Bibelheise.
Irgendwann hat jemand aus Spaß erzählt, derjenige sei verrückt. Er kam gelaufen und schlug mehrmals mit dem Kopf gegen die Wand. Eines Tages hat ihn jemand gefragt, warum tust du das denn? Tun denn diese Schläge mit dem Kopf nicht weh?
Für kopflose Leute oder solche, die nichts zwischen den Ohren haben, ist dies das richtige Programm, um den Kopf zurechtzurücken. Wir sind auf der Bibelreise in der Reihe durch den Römerbrief und stellen nun Kapitel 5 dieses Buches aus dem Neuen Testament heraus. Und Professor Luisa Young bietet hier ein herausforderndes Thema. Leben ist etwas für Christus und nicht für Adam. Wenn es im Lauf der Geschichte jemanden gegeben hat, der alles hatte und es verlor, dann war das Adam. Der ist kopflos geworden und wurde Gott ungehorsam. Sei kein Dickkopf, denn was hier daherkommt, ist kein Spaß. Aber wir wollen gemeinsam durch diese Lektion hindurchsteigen.
Beim Lesen von Kapitel 5 fällt auf, dass Paulus beginnt, die Ergebnisse unserer Rechtfertigung durch Christus zu zeigen. Dort ist Folgendes zu lesen. Sind wir nun durch den Glauben gerechtfertigt, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir durch den Glauben Zugang zu dieser Gnade bekommen haben, in der wir nun feststehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und nicht nur dies, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, denn wir wissen, dass Trübsal Beständigkeit erzeugt und die Beständigkeit einen bewährten Charakter und der bewährte Charakter bringt Hoffnung. Die Hoffnung aber enttäuscht uns nicht, denn Gott hat uns durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Was geschieht denn, wenn wir Christus aufnehmen? Laut Vers 1 werden wir gerechtfertigt und die Verbalform im griechischen Urtext bedeutet hier, dass wir die Rechtfertigung ein für allemal empfangen. Danach heißt es dann, dass wir Frieden mit Gott haben. Was bedeutet das? Friede ist hier nicht einfach ein Gefühl, sodass sich unser Herz beruhigt und wir gelassener sind. Viele Leute wollen einfach nur Ruhe, Glück und persönliche Befriedigung haben. Sicher hat derjenige, der Christus aufnimmt, auch dieses. Aber was der Text hier meint, ist, dass unsere feindliche und strittige Beziehung zu Gott abgeschafft wird, wenn wir durch den Glauben an Christus gerechtfertigt werden. In dieser Gnade, die wir erreicht haben, stehen wir fest. Der Text sagt aber weiter, dass wir trotz dieser Rechtfertigung und trotz dieses Friedens Nöte erleben werden. Viele meinen, dass nun, nachdem wir Frieden mit Gott haben, unser Leben frei von Schwierigkeiten, Nöten und allerlei Kämpfen sein muss. Paulus sagt aber, auf keinen Fall. Gott, der uns in Christus rechtfertigt, wird uns bestimmt auch mittels schwerer Erfahrungen segnen. Deshalb rühmen wir uns auch der Trübsale. Gott lässt es zu, dass wir durch schwierige Erfahrungen, durch Trübsale hindurch müssen, denn das erzeugt Beständigkeit, eben die Fähigkeit, weiterzumachen. Wenn wir Christus in unserem Leben aufnehmen, werden wir gerechtfertigt und beginnen eine neue Wanderung, auf der es durchzuhalten gilt. Und wie erwerben wir diese Beständigkeit? Durch Kämpfe, Nöte und Trübsal. Die Beständigkeit stärkt den Charakter, verschafft eine Erfahrung im geistlichen Leben, durch die wir Gott gegenüber bewährt werden. Dieser bewährte Charakter schafft Hoffnung, das heißt, wir wachsen damit. Und diese Hoffnung enttäuscht uns nicht, denn durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unserem Herzen. So schließt Paulus diesen ersten Abschnitt von Kapitel 5, indem er die guten Dinge aufzählt, die wir erhalten, wenn Christus Anteil an unserem Leben bekommt. Wir haben Frieden mit Gott, die Feindschaft ist vorbei und wir werden gerechtfertigt. Vers 9 endet dann mit der Aussage, durch sein Blut werden wir durch die Gerechtigkeit Christi gerecht gesprochen und vom Zorn erlöst. Gott wird uns nicht verdammen, denn uns wurde vergeben und so empfangen wir die Versöhnung und Frieden. Wir leben in Frieden, weil wir versöhnt sind. Jetzt stehen wir auf der Seite Gottes und genießen seine Freundschaft, weil wir nicht mehr gegen ihn kämpfen, da wir mit ihm versöhnt sind. Damit kommt nun der Römerbrief zu einer umfassenden Erklärung dessen, was wirklich geschehen ist. Viele Christen sind irgendwann in der Vergangenheit zum Stillstand gekommen und kommen nicht weiter. Warum geschieht das? Sie lesen nach wie vor nur das Alte Testament und kennen nur die Geschichte Adams. Wir sollen aber nicht verkrampfen, denn Christus bietet uns die Lösung. Darum wird hier recht eindringlich Christus mit Adam verglichen. Und zwar, ebenso wie die Sünde durch einen Menschen in die Welt kam und durch die Sünde der Tod, so kam auch der Tod über alle Menschen. Denn alle haben gesündigt, denn bereits bevor das Gesetz gegeben wurde, war die Sünde schon in der Welt. Die Sünde wird aber nicht angerechnet, wenn es kein Gesetz gibt. Dennoch hat seit den Zeiten Abrahams bis auf Mose hin die Sünde in der Welt geherrscht, auch über jene, die nicht in der gleichen Weise wie Adam gesündigt haben, welche ein Hinweis auf den war, der kommen sollte. Nun gilt Christus als ein neuer Adam. Nicht, dass Christus ein bloßer Mensch sei, wie Adam in seinem reinen und unschuldigen Zustand, um darauf allen anderen Menschen gleich zu werden. Dies ist es nicht. Christus ist der verkörperte Gottmensch. So wie aber durch Adam der Tod und die Sünde das Leben der Menschheit durchdrungen haben, kam gewissermaßen durch Christus auch das Heil und die Vergebung in die Geschichte der Menschheit. Dennoch bestehen große Unterschiede zwischen beiden, dem alten und dem neuen Adam Christus. In der Bibel heißt es weiter ab Vers 15: Dennoch sind Gabe und Übertretung nicht zu vergleichen. Denn so wie viele wegen der Übertretung eines einzigen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes, das heißt die Gabe durch die Gnade eines Einzelnen, auf viele übergeflossen. Das heißt, der Ertrag, die Ergebnisse Christi sind viel höher als die Nöte, die durch die Übertretung Adams entstanden sind. Die Gabe Gottes kann nicht mit den Folgen der Sünde eines einzelnen Menschen verglichen werden. Durch die Sünde eines Einzelnen kam das Gericht zur Verdammung, aber die Gabe ist die Folge vieler Übertretungen und spendet Rechtfertigung. Während durch die Übertretung eines Einzelnen der Tod durch ihn geherrscht hat, werden umso mehr jene, die von Gott den überschwänglichen Gnadenschatz und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, durch einen einzigen Mann, Jesus Christus, in ihrem Leben herrschen. Das heißt, Jesus hat nicht nur alle Folgen der Sünde Adams ausgelöscht, sondern hat auch das Werk Christi, des Messias Gottes, mitgebracht. Sein Werk spendet eine viel wertvollere Gabe. Deshalb heißt es dann weiter im Text: Somit hat nun ebenso, wie eine einzige Übertretung zur Verdammung aller Menschen geführt hat, ein einziges Werk der Gerechtigkeit eine Rechtfertigung geschaffen, die allen Menschen das Leben beschert. Folglich werden so, wie durch den Ungehorsam eines einzelnen Menschen viele zu Sündern wurden, ebenfalls viele gerecht durch den Gehorsam eines einzelnen Mannes. Alle haben in Adam gesündigt. Alle haben Zugang zum Heil in Christus. Dann schließt Kapitel 5 des Römerbriefes mit folgender Aussage: Das Gesetz wurde gegeben, nicht um das Heil zu bringen, sondern damit die Übertretung herausgestellt würde. Das Gesetz ist die Lampe, die leuchtet und Schmutz und Fehler offenbart. Das Gesetz hebt den Teppich empor und deckt alles ab, was darunter liegt. Denn wo die Sünde mächtig wurde, ist die Gnade übermächtig geworden, damit so, wie die Sünde durch den Tod geherrscht hat, die Gnade durch die Gerechtigkeit herrscht, um durch Jesus Christus, unseren Herrn, ewiges Leben zu spenden. Unser Leben liegt im Herrn Jesus, in Christus haben wir Leben. Deshalb auf, liebe Hörer, das Leben in Christus zu empfangen, denn das, was durch Adam geschehen ist und für ihn zur Wirklichkeit wurde, ist keine Wirklichkeit mehr für den, der in Christus ist und für ihn lebt. Solch ein Mensch hat das ewige Leben empfangen, das von dem kommt, welcher der Herr und Retter ist. Gott segne uns.
Wieder haben wir nun hier auch für unsere Hörer einige Fragen auf Lager. Zunächst eine, die sicher andere auch beschäftigt, und zwar: Wenn doch Adam gesündigt hat, wenn Adam dort ganz am Anfang daneben getreten hat, was geht mich das an? Warum diese enge Bindung an die Geschichte Adams? War das nicht seine Sünde? Soll er doch sehen, wie er damit zurechtkommt.
Ja, das ist eine durchaus natürliche Frage. Man kann schon meinen, dass einen das alles nichts angeht. Das ist aber ein Irrtum. Viele Leute pflegen diesen Irrtum, dass man einzeln für sich in dieser Welt leben kann. Man kommt aber nicht umhin. Wir gehören alle in einen Zusammenhang innerhalb der Wirklichkeit. Da nun alle Nachkommen jenes ersten Paares sind, trägt jeder das Erbe Adams mit sich herum, und so trifft der Fehltritt Adams von selbst einen jeden von uns. Ich kann zum Beispiel nicht meine Höhe bestimmen und entscheiden, wie viele Barthaare ich haben werde und welche meine Haarfarbe sein wird. Das habe ich von meinen Eltern. Und wenn meine Eltern etwa in ihrem Leben Fehler begehen, dann trifft mich das auch. Ein Mann, der sich mit Syphilis angesteckt hat, eine Frau, die während der Schwangerschaft geraucht und getrunken hat, das ist einfach die Wirklichkeit, der man nicht ausweichen kann. Sinngemäß haben auch die Ökologen festgestellt, das, was ich zu Hause tue, wirkt sich auf die ganze Umwelt aus. Mein Deodorant beeinflusst die Ozonschicht. Man kann also nicht mit einem individuellen, abgeschiedenen Universum rechnen. Alles, was jemand tut, betrifft auch andere. Da nun Adam unser Vorfahre ist, wirkt sich die Sünde Adams auf unser Leben aus. Das entschuldigt uns aber nicht, als ob wir nur wegen unseres sündigen Erbes Sünder wären. Wir sind von Natur aus Sünder, aber jeder von uns entscheidet selbst, welche bestimmten Sünden er begehen wird. Und wenn ich das tue, sage ich gewissermaßen wieder einmal, »Hallo Adam, hier sind wir wieder einmal beisammen.« Das ist unsere sündige Natur, unsere Tatsünde, für die wir uns selbst entscheiden und in die wir uns verwickeln.
Eine Art Dominoeffekt?
Ja, eins löst das andere aus und es ist sinnlos, sich darüber zu beklagen, sondern wir müssen uns auf die Suche nach einer Lösung machen.
Heißt es deshalb in Römer 5, dass alle in Adam gesündigt haben und nun durch Christus gerettet werden können? Wenn nun Gott in Christus die Folgen der Sünde Adams ausgelöscht hat und ich nun in Christus lebe, heißt das dann, dass ich davon befreit bin, da ja Christus mich reingewaschen hat?
Nun, das muss man auch richtig verstehen. Christus ist gekommen und hat wieder den Zugang zur Gegenwart Gottes geöffnet. Er hat uns freien Zugang zum Vater verschafft. Er hat das Erbe Adams rückgängig gemacht. Das heißt aber nicht, dass nun der Mensch automatisch gerettet ist. Es stimmt, dass Christus aller Welt das Heil gebracht hat und dass heute der Zugang zu Gott offen steht. Rechtlich wurde das Heil allen zur Verfügung gestellt, was aber nicht heißt, dass jeder Einzelne es von selbst empfängt. Das ist nur durch den Glauben an Christus möglich. Nur wer an Jesus glaubt, wird gerettet. Selbst nachdem nun Christus die Sünde gelöscht hat, die von Adam herstammt und Heil und Rechtfertigung gebracht hat, werden diese Gaben nicht von selbst allen beschert. Lasst uns das mal ganz praktisch und einfach sagen.
Du hast nun auch etwas über Frieden gesagt, den Frieden mit Gott. In Kapitel 5 heißt es da gleich im ersten Vers, wir haben Frieden mit Gott. Oder wir sollen Frieden mit Gott haben? Unter welchen Umständen haben wir denn nun diesen Frieden? Wenn es nicht geht, gibt es dann Krieg?
Ja nun, in einigen älteren Übersetzungen heißt es tatsächlich so, sind wir durch den Glauben gerechtfertigt, sollen wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus haben. Was geht hier vor? Dieser Text wurde ja ursprünglich auf Griechisch verfasst und in dieser Sprache gibt es hier und da feine Unterschiede, wie etwa zwischen Bet und Bet. Hier ist der Unterschied zwischen den Verbalformen haben und haben sollen. Außerdem wurden die alten biblischen Handschriften abgeschrieben und oft auch diktiert. Da kann man sich schon mal verhören. So steht in einigen alten Handschriften haben sollen und in anderen haben. Wie soll man nun wissen, was richtig ist? Man kommt dahinter, wenn man die Auslegung von Paulus selbst liest. Nun, da wir die Rechtfertigung empfangen haben, was ist da sinnvoller? Dass wir den Frieden mit Gott suchen sollen oder dass wir ihn schon haben? Es ist doch klar, dass der Sinn der ist, dass wir ihn schon haben. So heißt es auch in den meisten Übersetzungen richtig, wir haben Frieden mit Gott. Es ist wichtig, das klarzustellen, denn damit sehen auch die Hörer, dass wir, jawohl, auch unsere Schwierigkeiten mit der Bibel haben, dass es aber sehr sichere Richtlinien gibt, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und das lässt uns sicher sein, dass wir den Bibeltext richtig verstehen.
Sonst geht bald das Gerede um, dass man den Text falsch diktiert habe. Das ist es aber nicht. Gut, also zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage über Vers 20. Heißt das, dass ich nun frisch drauf los sündigen kann, damit die Gnade in meinem Leben überfließt? Manche meinen das doch. Je mehr ich sündige, umso mehr Gnade erhalte ich.
Halt, Moment mal. Ich weiß das und habe auch schon davon gehört. Aber hier auf der Bibelreise, also wirklich, Tatsache ist allerdings, dass dies eine alte Lausbuberei ist, die es schon in biblischen Zeiten gab. Jeitinho ist also keine rein brasilianische Kunst. Das gibt es weltweit. Wie ist das gemeint? Folgendermaßen. Wenn nun schon Gott vergibt und Freude an der Vergebung hat, dann lasst uns alles Mögliche anstellen, damit er umso mehr vergibt. Gott wird sich doch mächtig freuen, wenn wir gewaltig sündigen, denn so kann er uns umso mehr Gnade spenden. Das ist aber Falschheit und Gaunerei mit ganz üblen Absichten. Es ist doch klar, dass jemand, der von einer Krankheit genesen ist, nicht wiederum erkranken möchte, nur um wieder zu erfahren, wie man das überwindet. Das ist doch Wahnsinn. Das ist wie jene Geschichte über einen Verrückten, der auf eine Wand zulief und immer wieder mit dem Kopf dagegen rannte, bis ihn eines Tages jemand fragte, »Warum tust du das? Tut das denn nicht weh?« Seine Antwort, »Doch, es tut weh, aber wenn der Schmerz vorüber ist, dann ist das eine so schöne Erleichterung.« Das ist doch völliger Unsinn, Wahnsinn. Wenn ich weiß, dass Sünde böse ist, die zerstört, tötet, verwüstet, wieso kann ich dann sündigen wollen, nur damit man mir das vergibt? Das ist doch böswillig von jemandem, der gar nicht geheilt worden ist, den Gott gar nicht überführt hat. Wer einmal krank gewesen ist, der will doch nicht wieder zurück ins Krankenhaus, nur weil ihm die Medizin so gut geschmeckt hat. Wer so denkt, hat das Evangelium Jesu Christi noch nicht begriffen und irrt sich vollkommen. Ein böswilliger Gedanke.
Vielen Dank für die Erklärungen. Und nun weiter zuhören. Jetzt kommt die Anwendung.
Heute ging es hier auf der Bibelreise um das 5. Kapitel des Römerbriefes. Wir haben dabei gesagt, dass unser Leben sich nach Christus und nicht nach Adam richten soll. Was aus diesem Text hervorgeht, liebe Hörer, ist, dass der Segen Gottes überfließt und unsere Erwartungen übertrifft. Der Mensch war heilsbedürftig. Und dann wird uns gesagt, dass Gott in Christus nicht nur die Folgen der Sünde Adams und damit unsere Verdammung löscht, sondern dass wir in Christus auch Heil und ewiges Leben haben. Nun haben wir Frieden mit Gott und sind seine Freunde. Der Krieg ist vorbei. Wir sind auch gerechtfertigt, denn in Christus erklärt uns Gott für gerecht. Wir sind vor der Verdammung und dem Zorn Gottes gerettet, denn in Christus werden wir wieder mit Gott versöhnt. Die Wohltaten Christi sind doch großartig. Wir erhalten nicht einfach einen Segen, aber es ist, als ob wir ein Haus gewonnen hätten und zusammen damit noch ein Schwimmbecken, eine Sauna, ein Auto und sonst noch vieles, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. Der Segen in Christus ist so reichhaltig, dass er überfließt und alle unsere Vorstellungen übertrifft. Und nun hast du schon dein Herz geöffnet, um diesen Segensreichtum von Gott entgegenzunehmen?
Nun, das wär's für heute. Hier ist Carlos Waldo und danke, dass wir gemeinsam auf dieser Bibelreise unterwegs sind. Und wir melden uns wieder an dieser Stelle zur gleichen Uhrzeit mit einer weiteren Betrachtung über den Römerbrief.